Das Sprint Review, eines der wichtigen Rituale, die wir bei Scrum leben. In dieser Folge berichtet Jan Lensing von seinen Erfahrungen, wie man ein gutes Review hinbekommt. Euch daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und viele hilfreiche Impulse.
Wir haben heute das Thema Sprint Review uns nochmal vorgenommen. Und auch wenn wir in der ganz frühen Folge zum Thema Sprint Review schon mal uns sehr deutlich geäußert haben, glaube ich, dass wir heute nochmal eine ganze Menge von spannenden Impulsen bekommen werden, denn wir haben einen Erfahrungsbericht am Start. Und als Gast habe ich mir jemanden eingeladen, den ich schon eine Weile jetzt aus der agilen Szene kenne und mich sehr erfreut habe in unseren Gesprächen über Sprint Reviews zuletzt auch. Ich darf ganz herzlich begrüßen an meiner Seite heute Jan Lensing. Hallo Jan.
Hallo Tim.
Jan, du kommst von der Firma Comnovo inzwischen, bist dort Scrum Master und das finde ich nochmal eine weitere spannende Komponente, dass du eben als Scrum Master auch sehr viel Wert legst auf eine gute Durchführung des Sprint Reviews und das nicht sozusagen als, ja, ketzerisch gesagt, als Pflichttermin nur so abtust, sondern sich sehr stark eben auch darum bemühst, wirklich echtes Anwender- und Kundenfeedback durch die Sprint Reviews reinzubekommen. Und darüber wollen wir heute reden.
Gerne.
Du hast vor deiner Zeit jetzt bei Comnovo ja auch schon bei anderen Agenturen und Dienstleistungssituationen, soweit ich weiß, als Agile Coach und Scrum Master gearbeitet. Aber bevor ich jetzt hier was Falsches sage, Jan, am besten stellst du dich kurz selber vor. Was macht ihr bei Comnovo? Es ist ja auch ein sehr spannender Kontext, über den wir heute reden.
Na klar. Also ich bin Jan und ich arbeite seit 2008 im Projektmanagement, seit Ende 2019, Anfang 2020 als Scrum Master, erst in der Agenturwelt, im Agenturkontext und jetzt seit 2,5 Jahren bei Comnovo. Comnovo ist ein Unternehmen, das es jetzt seit knapp über 10 Jahren gibt und zur Linde Material Handling gehört und dadurch Teil der Kion-Gruppe ist. Und wir entwickeln Assistenzsysteme für die Arbeitssicherheit. Das heißt, unser Ziel ist es, mit unserem Produkt Arbeitsunfälle zu vermeiden. Und im Speziellen geht es da um Gabelstaplerunfälle, die in Bezug stehen zu anderen Gabelstaplern, beziehungsweise Gabelstapler zu Infrastruktur oder was am schlimmsten wäre, Gabelstapler zu Personen. Das heißt, wir entwickeln das Gerät von der Hardware-Seite her, wir entwickeln das Gerät von der Software-Seite her und wir sehen auch zu, dass das in die Cloud kommt, beziehungsweise da mit anderen Services zusammengeknüpft wird.
Ich kann nicht anders, aber mir ist sofort das alte Video von Gabelstapler Klaus im Kopf, was ihr zu vermeiden versucht dann, ja?
Absolut, wobei es natürlich relativ häufig passiert, wenn man erzählt, dass man für einen Gabelstaplerhersteller arbeitete, dass man dann gefragt wird, ach, kennst du eigentlich Gabelstaplerfahrer Klaus? Und spätestens an dem Punkt, wo es bei uns darum ging, dass wir auch alle einen Gabelstaplerführerschein gemacht haben, war natürlich dann auch der Punkt so, also alles, was da passiert, lasst ihr bitte, weil das wäre nicht so im Sinne der Sache. Aber diesen Führerschein finde ich an der Stelle eine ganz tolle Sache, weil unsere Chefs halt sagen, wir arbeiten für Menschen, die mit Gabelstaplern arbeiten, also sollten wir auch wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie damit unterwegs sind. Und das ist halt nicht zu vergleichen mit, ich fahre einfach mal ein bisschen Auto. Also grundlegendster Unterschied zum Beispiel oder einer der wichtigsten Unterschiede, das Ding lenkt über die Hinterachse und nicht wie das Auto über die Vorderachse. Das ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl. Dazu kommt das Gewicht. Also selbst die kleinen Gabelstapler, die, ich sag mal, 3 Tonnen heben dürfen, wiegen mehr als ein Auto. Auch mehr als ein SUV. Also ein 3-Tonnen-Stapler oder 3,5-Tonnen-Stapler, der wiegt ungefähr das 1,5-fache von dem, was er heben darf. Das sind einfach Massen, die man da bewegt. Die kenne ich aus meinem, ich sag mal, Autofahreralltag nicht. Und da hat man natürlich irgendwann auch gehörigen Respekt vor.
So, und du hast mir im Vorgespräch schon mal erzählt, dass die Stapler, für die ihr jetzt hier diese Sicherheitssysteme entwickelt, also diese Warnsysteme jetzt mal mit meiner Sprache, gesagt,
da muss ich kurz rein, Assistenzsysteme für Arbeitssicherheit, weil Sicherheitssystem wäre rechtlich gesehen was anderes, das sind wir nicht.
Okay.
Also ein Sicherheitssystem würde beispielsweise etwas, das den Stapler direkt zum Stehen bringt, wenn irgendwas passiert.
Ah, okay.
Bei uns geht es beispielsweise darum, dass ein Stapler eher verlangsamt wird und dann zum Beispiel nicht in ein Tor reinfährt, was noch nicht richtig offen ist.
Also, oder ich als Mensch habe irgendwie eine Warnung dann, ne? Bekomme eine Warnung genau. Durch ein Gerät, was ich mit mir führe. Genau. Aber du sagtest, das sind riesige Stapler, also nicht so, wie man Feldwald- und Wiesenmäßig so kennt, wo eine Palette nur hin und her getragen wird, sondern
sowohl als auch. Sowohl als auch. Also die größten Stapler, die, ich sag mal, bewegen sich so rund um die 18 Tonnen, wohlgemerkt, was sie heben dürfen. Und da sind die Herausforderungen, um Unfälle zu vermeiden, natürlich andere, als wenn du jetzt so einen, ich sag mal, den Standardstapler nimmst, den du aus dem Getränkemarkt kennst. In beiden Fällen ist Unfallvermeidung essentiell wichtig, weil auch den kleinen Stapler möchte ich nicht auf dem Fuß stehen haben. Aber der Unterschied da ist, da merkt's der Fahrer, wenn er dich irgendwie touchiert. Bei so einem großen 18-Tonnen-Stapler, der beispielsweise in einem Sägewerk zum Einsatz kommt oder irgendwo in so einem Hafen- und Logistikkontext, die sind so groß, da muss man eine Leiter hochklettern, um in den Führerstand zu kommen. Der kriegt das nicht mit, wenn er dich irgendwie berührt. Und bei 18 Tonnen bleibt von dir halt nicht mehr so viel übrig.
Gut, also vielen Dank erstmal, dass du uns ein bisschen mit in den Kontext genommen hast. Ihr baut also Systeme, Hardware und Software, die dort, kriegst jetzt wieder richtig hin, also Warnungen aussprechen, muss man einfach so sagen. Und ihr arbeitet mit Scrum beziehungsweise in einem Safe-Kontext. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen, wenn wir über einen Kontext reden.
Also als ich angefangen habe in dieser Firma, haben wir angefangen, uns sehr intensiv nach Scrum zu orientieren. Das heißt, wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt eben Teams, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass die sich nach Scrum aufstellen, organisieren, sprich mit den ganz normalen Rollen, Scrum Master, PO und Entwickler. Und irgendwann wurde es auch durch die Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern deutlich mehr an Teams, also waren dann nicht mehr nur die typischen 2 bis 4 Teams, die man im Scrum-Kontext so vielleicht mal hat, sondern mittlerweile reden wir halt von über 10 Teams, die da zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, was müssen wir denn tun, um skaliert auch vernünftig arbeiten zu kommen, und haben uns dann damals für Safe entschieden. Mhm.
Gut, dann lass uns doch jetzt mal Richtung Sprint Review gucken. Und was ich immer ganz gerne mache, ich gucke erstmal so in Scrum Guide rein, was der uns denn da sagt. Und wenn wir da den Absatz uns mal gerade angucken, ich zitiere mal gerade, steht dort: Zweck des Sprint Reviews ist es, das Ergebnis des Sprints zu überprüfen und künftige Anpassungen festzulegen. Das Scrum-Team stellt die Ergebnisse seiner Arbeit den wichtigsten Stakeholderinnen vor und die Fortschritte in Richtung des Produktziels werden diskutiert. Kleiner Einschub von mir, das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo wirklich von Stakeholdern im Scrum-Guide gesprochen wird. Und hier wird Bezug genommen auf das Produktziel, Product Goal, was nach wie vor, glaube ich, ziemlich wenig Teams überhaupt nutzen. Dann geht's hier weiter im Scrum-Guide. Während des Events überprüfen das Scrum-Team und die Stakeholder, was im Sprint erreicht wurde und was sich in ihrem Umfeld verändert hat. Auf der Grundlage dieser Informationen arbeiten die Teilnehmenden gemeinsam daran, was als nächstes zu tun ist. Auch kann das Product Backlog angepasst werden, um neue Möglichkeiten wahrzunehmen. Das Sprint Review ist ein Arbeitstermin und das Scrum-Team sollte vermeiden, es auf eine Präsentation zu beschränken. Punkt. So, das war der Scrum-Guide. Und ich glaube, gerade dieser letzte Satz, das Sprint-Review ist ein Arbeitstermin und man sollte vermeiden, es auf eine Präsentation zu beschränken, ist ein guter Einstieg jetzt für unser Gespräch. Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung so auf ein Sprint-Review drauf guckst, was muss für dich ein gutes Sprint-Review leisten? Jetzt mal auch kurz, ganz unabhängig vom Scrum-Guide.
Es sollte vor allem ein greifbares Resultat liefern. Also ich sage meinen Teams immer, dass das der Moment ist, wo sie quasi glänzen können, wo sie zeigen können, was sie erreicht haben, wo sie den Stakeholdern, aber auch dem PO das Ergebnis ihrer Arbeit auf den Tisch legen können und im Prinzip überspitzt gesagt Blumen und Applaus dafür bekommen können, beziehungsweise andersrum natürlich, wenn es nicht die Erwartungen trifft, dass ich dann auch entsprechende Worte anhören dürfen. Das heißt, eine gute Review stellt ganz klar einen Mehrwert heraus. Entweder ist es ein Problem, was gelöst ist, oder ein Zusatznutzen, der generiert wird. Es ist in irgendeiner Art und Weise eine Verbesserung von etwas, was vorher da war. Und zwar auf eine Art und Weise dargestellt, dass es der sich es anguckt, versteht, ohne in der Technik drin zu sein. Im Kontrast dazu würde ich sagen, eine weniger interessante Review ist eine Review, wo es wirklich um, ich sag mal, Codezeilen geht, wo möglicherweise irgendwelche Statistiken einfach nur reingesetzt werden, wo es vielleicht wirklich eher den Präsentationscharakter hat an der Stelle.
Ja, wichtig finde ich immer noch zu betonen, Also manchmal muss man Sachen auf Code-Ebene, sind Sachen auf Code-Ebene fertiggestellt, ne? Und das ist ja dann immer schwierig. Wie kriege ich das dann dargestellt, dass sich jetzt hier wirklich was verändert hat? Also da wirklich ein Outcome erzeugt worden ist. Um dieses Thema transparent zu machen und nicht nur so auf einer Oberfläche, ne, die bunten nächsten Buttons zu zeigen, mal platt gesagt, sage ich, im Zweifel finde ich das auch richtig, dass Teams dann auch präsentieren auf einer Code-Ebene, was geschehen ist. Selbst wenn, ne, ich bin selber ja blöder BWLer, selbst wenn ich das dann nicht verstehe, kommt aber vielleicht so ein bisschen die Komplexität raus und es wird nachvollziehbar, was das Team sozusagen wirklich geschafft und verändert hat, was wir für einen neuen Zustand im Inkrement haben. Nichtsdestotrotz, ich bin auch kein Freund von reinen Präsentationen. Ich bin richtig ein Freund von Anfassen und Ausprobieren. Also wenn das
absolut dabei. Was ich auch gerade eigentlich mehr meinte, ist eine Review, bewusst in Anführungszeichen gesetzt, die rein aus Codezeilen zeigen besteht, finde ich nicht interessant. Wenn das Zeigen von Codezeilen Teil der Review ist, so nach dem Motto, guck mal, das haben wir gemacht und wenn wir jetzt hier auf den Knopf drücken, dann siehst du im Code, dass was passiert und da hinten kommt übrigens das Ergebnis raus, dann ist das völlig fein, dann ist es Teil des, ich sag mal, Storytellings, dass man einen quasi mit in den Maschinenraum nimmt und dann ist das super, wobei mein Einwand bei den Teams eben immer ist, denkt dran, ihr seid zwar die Tech-Experten, aber da sitzt im Zweifel ein Vertriebler dabei, der von Codezeilen null Ahnung hat und auch den müsst ihr im Zweifel davon überzeugen, dass es ein Mehrwert ist, was ihr da gemacht habt, dass das seinem Kunden weiterhilft.
Was ich viel falsch gemacht habe am Anfang ist als Product Owner, ich habe das sehr stark als Abnahmemeeting missbraucht. Also ich habe sozusagen, sei es durch ein PO oder sei es durch die Stakeholder, immer auch gesagt, ja, im Review wird die Arbeit abgenommen. Inzwischen sehe ich das komplett anders und ich liebe es eigentlich immer so im Chor dann mal mit dem ganzen Team zu sagen, das Sprint-Review ist kein Abnahmemeeting und alle zusammen, das Sprint-Review ist kein Abnahmemeeting, weil dazu haben wir auch eine Folge gemacht mal, wer nimmt User Stories ab, das Ergebnis dieser Folge ist, wir werden die verlinken, eigentlich keiner, sondern es geht ja darum, dass das Inkrement akzeptiert wird, wir reden ja auch von Akzeptanzkriterien und nicht von Abnahmekriterien. Kleiner, feiner Unterschied, glaube ich. Und das bedeutet, dass ich im Sprint Review eben Sachen, die schon auf dann sind, also mein Inkrement, reinbringe und mir dafür Feedback hole. Ganz im Scrum-Sinne, die drei Säulen von Scrum, ne? Transparenz, Inspect und Adapt. Das ist genau der Ort oder der Zeitpunkt, wo ich gerade als Product Owner super wichtiges Feedback bekomme auf meine Produktentwicklung und dieses Feedback dann in der Folge eben auch nutzen kann, wie es jetzt auch im Scrum Guide ja stand, mein Product Backlog zu verändern, vielleicht auch mein Product Goal oder die Roadmap zu ändern.
Das ist genau der Punkt. Es geht um Feedback am Ende des Tages dabei, ne? Ob das vom PO kommt, ob das von den Stakeholdern kommt, das ist an der Stelle fast zweitrangig. Ich habe die Erfahrung gemacht und das hat sich nochmal verstärkt, seitdem ich eben in der Industrie bin. Die lechzen nach Feedback, die Entwickler. Die wollen auch, dass man sich kritisch mit dem auseinandersetzt, was sie da gemacht haben. Ich habe gerade gestern noch den Satz gehört von einem Entwickler, der sagte, nur ein, ja, habt das schön gemacht, netter Fortschritt, das hilft uns nicht. Sondern wir wollen, dass man uns im Zweifel auch zerrupft, weil es in die falsche Richtung geht, sondern wir wollen kritische Auseinandersetzung mit unserer Arbeit. Und es gipfelte sogar mal irgendwann in dem Statement von einem Entwickler aus einem Team, mit dem ich jetzt nicht mehr unterwegs bin, der sagte, im Review, da müssen wir doch unsere Stakeholder provozieren. Und zwar so lange, bis wir das Feedback haben, was wir für unsere Arbeit brauchen. Und du, PO, es ist ja nett, dass du da bist, aber du kannst Hallo sagen und du kannst abmoderieren, aber alles dazwischen, das müssen doch wir machen. So im Sinne von, weißt du, wer übernimmt denn hier eigentlich die Verantwortung in dem Termin? Und mir als Scrum Master ist natürlich das Herz direkt übergegangen und ich hatte ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht und es ist heute, dieser Satz ist ein Dreivierteljahr alt, aber dieser Satz ist für mich immer noch das Paradebeispiel, wenn es darum geht, wer übernimmt eigentlich wo welche Verantwortung.
Also kannst jetzt nicht sehen, aber ich kriege gerade Gänsehaut bei dem Satz. Ja, sehr schön. Ja, aber das ist so wichtig. Also das muss man sich nochmal, ansonsten nochmal bitte zurückspulen, ne, wenn ihr das den Satz gerade nur halb gehört habt. Ganz wichtig, die Entwicklerin, also die Developer, ne, nicht die Software-Engineers nur, sondern das gesamte Team, die haben ihr Hauptinteresse an einem Feedback. Aber jetzt mal Frage, Jan. War das immer so oder was hast du vielleicht als Scrum Master da auch vielleicht so beigetragen, dass sich sowas, so ein Gefühl oder so ein Wunsch danach entwickelt hat?
Also meine Erfahrung hat sich im Laufe der Zeit jedenfalls geändert. Ich habe, bevor ich jetzt bei Comnovo war, bei einem Dienstleister gearbeitet. Da hast du entweder in einem Team gearbeitet, wo es einen Kunden gab, das heißt, die Chance, relativ nah am Scrum Guide sich zu bewegen, war recht groß. Oder du hast in einem Team gearbeitet, wo du mehrere Kunden hattest, und das hat für mich immer irgendwie so ein bisschen in das Dilemma geführt, dass du, wenn du mehrere Kunden hattest, du sie natürlich alle zufriedenstellen wolltest, und dann kam die Review und eigentlich hättest du dich fast entscheiden müssen, wen lädst du denn jetzt ein, weil eigentlich kannst du ja nicht irgendwie 4, 5 verschiedene Kunden zur selben Review einladen, weil allein schon aus Datenschutzgründen nicht, das geht ja im Prinzip Firma B nichts an, was du für Firma A machst. Und da war es dann immer mal wieder so, dass man das Gefühl hatte, naja, eigentlich geht's hier mehr so um, ich zeig mal, ich habe Story 1 gemacht, Story 2, Story 3, Story 4, und der PO sagt am Ende Daumen hoch, Daumen runter. Und eigentlich erzählt man sich selber nur die Dinge, die man da so weiß. Also diese Erfahrung habe ich durchaus zwischendrin auch gemacht. Aber wenn man eben mit einem Team unterwegs ist oder eben in der Industrie, wo du wirklich dein eigenes Produkt hast, dann ist es auf jeden Fall ein klein wenig einfacher, da dieses Thema Feedback mit unterzubringen. Also dass du wirklich auch im Zweifel Kunden oder wenn es jetzt nicht der Endnutzer ist, Produktmanager beispielsweise mit einlädst und sagst, pass mal auf, das hier haben wir gerade als nächsten Schritt in der Pipeline, so sieht's jetzt aus, so geht's weiter.
Und jetzt nur auf Comnovo bezogen, war es von Anfang an so? Oder wie ist es, wenn neue Kolleginnen und Kollegen vielleicht in die Teams kommen, die von außerhalb kommen? Siehst du da, also merkst du das oder arbeitest du daran, dass sich das so entwickelt?
Ja, also wir haben immer mal wieder die Diskussion, wie können wir denn Termine verbessern? Völlig egal, ob wir jetzt von der Review oder von anderen Terminen reden. Und auch da ist es ein konstanter Entwicklungspfad, den wir da so quasi vor uns liegen haben. Ich habe jetzt gerade kürzlich, wir beide haben uns ja vor ein paar Wochen auf dem Scrum Day in Stuttgart getroffen, wo du den Vortrag zum Thema, wie kann man eigentlich als PO oder als Team das Thema künstliche Intelligenz für sich noch nutzen und entdecken. Ich habe das mal ausprobiert, wie man, wenn man bei ChatGPT die Frage stellt, ja, folgende Storytitel sind fertig geworden, Publikum ist vielleicht jetzt nicht das Allertechnischste, wie würdest du das als Review aufbereiten, damit das spannend ist, vielleicht sogar ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall greifbar. Ja, und da kam so der Vorschlag von der künstlichen Intelligenz, ja, red doch mal darüber, wie war es vorher? Wie hat sich's verändert dadurch, was ihr gemacht habt? Und ganz wichtig, was hat das für Auswirkungen? Also entweder machst du ja einem anderen Team das Leben leichter oder du entwickelst was komplett Neues für den Endnutzer. Zeig genau diese drei Schritte, mach das, dadurch wird's greifbar. Ich habe mir das eine Weile angeguckt, habe gedacht, ja, versuchen kann man's ja mal, habe es dem Team gezeigt. Die waren spontan auch sehr angetan an der Stelle. Und dann haben wir das mal gemacht. Und es gab witzigerweise das Feedback von einem völlig Unbeteiligten. So eine greifbare Review habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das war für mich total verständlich, ohne dass ich Teil dieses Teams bin. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und jetzt ist es vielleicht eine sehr lange Antwort auf deine Frage geworden. Aber ja, natürlich versuche ich in meiner Rolle immer wieder irgendwelche Impulse zu setzen, immer irgendwelche Hinweise zu geben, im Zweifel noch ein klein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, so nach dem Motto, ich fand die Review jetzt nicht gut, weil dann natürlich nicht einfach draufhauen um des Draufhauens willen, sondern mit konkreten Vorschlägen, wie man es möglicherweise anders machen kann oder kritischen Hinterfragungen, warum man es nie gemacht hat. Also ja, der Scrum Master spielt seine Rolle dabei, definitiv.
Das ist zwei spannende Sachen jetzt. Also zum einen hast du diese Dreischrittigkeit, ne? Also vorher, nachher und Auswirkungen.
Genau.
Oder before, after, impact oder so kann man sagen. Okay, spannend. Und zweitens habe ich rausgehört, du machst irgendeine Art Debriefing am Ende der Review oder fragst die Leute nach Feedback zu dieser Review oder kam das sogar ungefragt in dem Fall?
Meinst du jetzt bei der speziellen mit ChatGPT oder meinst du ganz allgemein?
Naja, oder mach's mal ganz allgemein. Also hast du in der Review irgendwie eine Art Feedback-Zyklus auf den Termin selber von den Stakeholdern auch drin?
Den haben wir da drin, ja, wobei das Feedback sich da vor allem auf den Inhalt der Review konzentriert und weniger auf das Vorgehen da rein. Das ist eher was ich dann mit dem Team im Zweifel gesondert mache. Und ganz grundsätzlich gucken wir uns in den Teams regelmäßig, also ich sag mal mindestens 2-3 Mal im Jahr an, wie können wir Termine verbessern? Weil wir haben ja alle unsere Eindrücke. Und ich gucke da vielleicht rollenbedingt ein klein wenig mehr drauf als ein Entwickler, der diese Termine wahrnimmt, im schlimmsten Fall vielleicht absitzt, aber im Idealfall halt eben gut mitgestaltet. Aber wir wollen halt regelmäßig schauen, dass es besser wird, weil letztendlich leben wir davon, dass unsere Kunden, unsere Nutzer und sei es das Produktmanagement oder die Geschäftsführung sagen, das ist ein richtig gutes Stück Software, das da entstanden ist, das ist ein großer Fortschritt. Und ja, da wären wir ja jetzt mit dem Klingelbeutel gepudert, wenn wir da nicht uns regelmäßig selber hinterfragen würden.
Jetzt habt ihr ja ein physisches Produkt auch oder ein Produkt, wo Software auf physischem Hardware auch läuft. Habt ihr mehr eine, wir haben es eben im Scrum Guide gesehen, ne? Reine Präsentation sollte man vermeiden. Habt ihr auch eine Form von Ausprobieren? Also gebt ihr den Leuten irgendwie, habt ihr die Möglichkeit, den Leuten das Gerät in die Hand zu geben und es sozusagen als Workshop dran arbeiten zu lassen? Also ich sage das immer jetzt auch in der Nicht-Hardware-Umgebung. Drückt den Leuten ein Tablet, ein Handy oder sonst was in der Hand oder einen Rechner und lasst das System mal ausprobieren, selbst wenn die dann auch in doofe Ecken tappen.
Das kommt grundsätzlich sehr aufs Team an. Aber ja, also bei Teams, wo das so möglich ist mit, ich drücke dem Nutzer was in die Hand oder der Geschäftsführung oder dem Produktmanagement, da versuchen wir das zu machen, wann es immer geht. Es geht leider nicht so oft, was aber vor allem daran liegt, dass die Teams geografisch nicht am selben Standort sind oder zumindest nicht komplett. Das heißt, wir reden teilweise davon, dass der Nördlichste im Team irgendwo bei Hamburg sitzt, der Südlichste irgendwo in Barcelona. Und dann ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Leute alle zwei Wochen zur Review zusammenkommen. Aber deswegen haben wir irgendwann, wir haben ja gerade schon gesagt, wir arbeiten nach Safe orientiert. Wir haben die Review, die quasi auf der Teamebene so im Prinzip unterwegs ist, wo es darum geht, was passiert im Team. Wir haben, aus Safe kennt man es, die System-Demo irgendwann für uns definiert als den Punkt, wo es idealerweise so sein sollte, dass wir die, ich sag mal, zusammenhängende Geschichte erzählen. Also diverse Teams, die zusammenarbeiten, die zusammen ein großes Produkt entwickeln, jeder mit seinen Aspekten. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass in der System-Demo diese Geschichte eben von A bis Z erzählt wird, also aus Nutzerperspektive. Du fängst da an, rufst beispielsweise eine Website auf, dann fängt das erste Team an und erzählt, okay, Folgendes haben wir jetzt neu gemacht, Folgendes ist da entstanden, der und der Mehrwert ist gegeben und so weiter und so fort. Und dann wird irgendwann ans nächste Team übergeben und so weiter und so fort. Und in diesen System-Demos sitzen dann auch teilweise schon mal 80 Leute oder 100 Leute aus dem Konzern, gucken dazu, also die Entwickler natürlich, andere Teams, teilweise sogar das Produktmanagement, der Marken, also unser Produktmanagement von der Software an sich sowieso, aber wenn wir davon reden, dass unser Mutterkonzern ja in verschiedenen Ländern unterwegs ist, dann gibt's die verschiedenen Länderverantwortlichen, die im Zweifel dann auch nochmal mit reingucken. Und womit wir jetzt kürzlich angefangen haben, und das ist halt dieser Ausprobieren-Charakter. Wir haben vor dem PI-Planning eine sogenannte Experience-Session eingeführt bei uns. Das heißt, wir haben uns einen Tag vorher alle getroffen, haben ein paar Tische aufgebaut, wo jedes Team seinen Platz hatte, wo im Zweifel auch nochmal ein Bildschirm dabei war, wo die Teams zeigen konnten, was sie da wirklich gemacht haben. Und wir hatten sogar zwei Stapler mit dabei stehen, an denen auch Dinge am Gerät gezeigt werden konnten. Jetzt haben wir natürlich dann auch bei uns so Teams, die sind eher Plattformteams, um es jetzt mit Team Topologies zu sagen. Das heißt, da entsteht erstmal eher auf den zweiten Blick etwas, was man wirklich zeigen kann. Nichtsdestotrotz machen die natürlich den Teams das Leben irgendwo leichter, weil beispielsweise ein Deployment schneller funktioniert. Und für die ist es immer eine kleine Herausforderung, auch den Mehrwert wirklich zu zeigen. Interessanter Querverweis an der Stelle wäre auf eure Podcast-Folge zum PO eines Plattformteams, den wir bei uns mit mehreren Leuten gehört haben und überlegt haben, was können wir denn daraus für uns so ziehen? Und da war ja so diese eine der Kernaussagen, eigentlich muss man auch ein Plattformteam, also das, was ein Plattformteam macht, so als eigenes Produkt begreifen und nicht nur als Dienstleister für die Sache. Und soweit sind wir an der Stelle definitiv noch nicht, aber es ist eine Herausforderung, der wir gerade umgehen müssen dabei.
Mhm. Also spannend. Ihr macht aber, ich komme nochmal zurück auf diesen Experience Session, hast du es genannt, glaube ich, ne? Das heißt, das ist wie eine Art Marktplatz, dann dann alle drei Monate wahrscheinlich, ne? Wenn ihr sagt, ja, zum PI-Planning.
Wir haben es jetzt angefangen, genau, und wir werden es beim nächsten Mal auch wieder machen, ja.
Die System-Demo auch alle drei Monate dann?
Nein, regelmäßiger. Safe sagt ja alle zwei Wochen, beziehungsweise nach jeder Iteration. Und das tun wir auch. Und die System-Demo, die quasi vor dem PI-Planning ist, die ist dann ein klein wenig länger, dass man dann auch nochmal ein bisschen mehr Zeit hat, weil das ist, ne, also die erste nach dem PI-Planning, da ist ja noch nicht so viel passiert, aber die letzte vor dem PI-Planning, da ist halt dann quasi alles passiert. Und da kann man dann auch eine ganze Menge zeigen, deswegen nehmen wir die dann ein bisschen mehr.
Klingt gut. Was, ich frage mal eine andere Frage, die häufig gestellt wird, und dazu haben wir eine Folge auch schon gemacht, meine Stakeholder kommen nicht zum Sprint Review. Was macht ihr irgendwas Konkretes, damit die Stakeholder kommen oder wiederkommen?
Proaktives Einladen. Also es gibt so diese berühmte Frage, what's in it for me? Also wenn so ein Stakeholder nicht weiß, warum er da sein soll, oder vielleicht denkt, das ist so ein Abnicktermin, dann kommt er einmal, zweimal, aber irgendwie nach dem dritten, vierten Mal bleibt er weg. Wenn der aber weiß, dieses Team braucht mich, dieses Team braucht mein Feedback, beispielsweise wenn ein Team jetzt sagt, ich brauche Feedback von den Designkollegen, das hatten wir in der Vergangenheit mehrfach und dann bin ich oder da sind Leute aus dem Team auf die entsprechenden Kollegen zugegangen und gesagt, du, wäre gut, wenn du es da einrichten kannst, weil das Team braucht dein Feedback. Dein Auseinandersetzen mit dem, was sie da so gemacht haben, ob es in die richtige Richtung geht, kannst du es bitte möglich machen. Und wenn man das halt auch gut rüberbringt, dann hat das bei uns in der Vergangenheit auf jeden Fall immer ganz ordentlich funktioniert und entsprechend nützlich war das Feedback dann halt auch.
Mhm. Ja, super. Ich denke bei dem Punkt häufig, manchmal brauchst du ja, bist du angewiesen auf bestimmtes Feedback von ganz bestimmten Stakeholdern und die können dann vielleicht aber gar nicht zu deinem Regeltermin, den du mit deinem Sprint Review hast, weil da, keine Ahnung, ne, du willst vielleicht mit irgendwelchen Vorstandsmitgliedern oder Bereichsleitern eine Feedback-Schleife, aber die haben dann irgendwie ihre Vorstandssitzung, Bereichsleitersitzung oder so. Und da sage ich immer, ich glaube inzwischen, man sollte sich sogar als Team überlegen, ob ich meinen durchaus dann regelmäßigen Termin aber so lege, dass er nicht nur fürs Team passt, sondern eben auch für die wichtigsten Stakeholder einrichtbar ist. Das ist manchmal ein schwierig zu lösendes Problem, keine Frage, weil ich es ja auch irgendwie zum Abschluss des Sprints und vollen neuen Sprint haben will. Aber viel zu viele Teams sind da, glaube ich, zu sehr innen fokussiert, machen die Sprint Review nur dann, wenn es ihnen selber passt und wundern sich dann, warum Stakeholder nicht kommen. Also das kann ein ganz banaler Grund sein, dass da einfach konkurrierende Termine sind.
Absolut. Und sei es eine andere Review, die parallel stattfindet, das ist natürlich bei der großen Zahl von Teams, über die wir da bei uns aktuell reden, definitiv auch ein Risiko. Aber eine Variante, wie wir das Ganze versuchen zu umgehen, ist, dass wir halt sagen, Reviews finden alle am selben Tag statt. Das heißt, man weiß, der Dienstag ist quasi der Review-Tag. Wir fangen morgens um 8.30 Uhr an und dann ist bis nachmittags 17 Uhr mit Mittagspause natürlich, aber sind dann Reviews nacheinander weg von den verschiedenen Teams. Das heißt, theoretisch ist die Chance da, dass du in diese verschiedenen Termine auch reingehst. Macht natürlich keinen Sinn, dass du überall in alle reingehst. Es sei denn, du bist jetzt vielleicht das Produktmanagement oder die Geschäftsführung. Aber es ist klar, dieser Tag ist der Review-Tag. Das wissen auch die Stakeholder. Das heißt, die können dann vielleicht mal eine einzelne Review nicht. Dann sind sie dafür aber in der anderen und dann sind sie vielleicht 2 Wochen später wieder da. Wenn es uns aber sehr wichtig ist, dass speziell in diesem Termin jemand da ist, dann gibt es im Zweifel auch im Vorfeld nochmal eine gesonderte Einladung, so nach dem Motto, pass auf, lieber Stakeholder, in dem Termin zeigen wir Folgendes. Wir brauchen die und die anderen Teams möglicherweise, wenn es um Abhängigkeiten geht. Und wäre schön, wenn ihr oder mindestens einer von euch da auftaucht. Jetzt haben wir bei uns mehrere Business Owner, wie die Rolle ja heißt. Und meist klappt es, dass einer von denen dann auch da ist. Die teilen sich dann auch untereinander teils auf. Aber das ist eben das, was ich gerade mit diesem proaktiven Einladen an der Stelle auch meinte. Ne?
Wie lange dauern bei euch die Reviews in der Regel?
Lange Rede, kurzer Sinn. Reviews bei uns sind in der Regel 30 bis 45 Minuten. Der Vortrags-Präsentations-Demo-Teil plus Diskussion. Das könnte man alles sicherlich ein klein wenig ausführlicher machen an der Stelle. Aber das ist so das absolute Minimum, was ich als Zeitfenster auch echt noch gut finde, damit Austausch da ist. Also es soll ja nicht
nur sein. Also der Termin selber ist auf 1 Stunde angesetzt dann, oder?
Na, aufgrund der Zahl der Teams eben schon auf weniger, aber okay. Also wenn wir so ein Team nehmen, was nach 10 Minuten durch ist, dann ist das halt so. Ne? Dann war vielleicht auch keine Diskussion groß nötig. Aber der Termin ist aktuell noch auf 45 Minuten angesetzt. Wir überlegen da gerade, wie wir es optimieren können, einfach aufgrund der Zahl der Teams.
Ja. Noch eine andere Frage. Nehmt ihr die auf oder schneidet ihr mit oder auch bei den Live-Systems-Demos, also für die nicht dabei sind oder die haben dann Pech gehabt? Oder dokumentiert ihr es irgendwie?
Also dadurch, dass die System-Demos wirklich alle 2 Wochen sind und wir dann jedes Mal versuchen, Fortschritte zu zeigen, hat ja jeder die Chance zu kommen. Und wenn das beim ersten Mal nicht schafft, schafft das dann vielleicht beim zweiten Mal. Aufgenommen wird es nicht, weil warum eigentlich? Also off-topic Konzernrichtlinie, du kannst nicht einfach was aufnehmen. Und jetzt wieder dann zurück rein. Also ein weiterer Grund fürs Nicht-Aufnehmen ist sicherlich auch, dass es als Video überhaupt in keinster Weise irgendwie dann interaktiv ist oder so. Und wir halt sehr viel davon halten, dass eine mögliche Diskussion zustande kommt. Und das
ja,
ist,
wenn mein ich Video generell ist halt auch, ja.
Ne, generell, wenn ich überlege, was macht eine gute Review aus, dann ist es halt eben nicht, ich drehe einen Film und den kann sich irgendwann jemand angucken. Das ist kein direktes Feedback, keine spontane Reaktion, möglicherweise irgendeine Körpersprache auf irgendeine Funktion, die wurde, ne, also erstaunen beispielsweise so, wow, was haben die denn da gemacht? Das kriegst du nicht mit, wenn der andere sich ein Video anguckt. Das kriegst du nur mit, wenn die Leute entweder digital oder analog dabei sind. Und deswegen haben wir uns gesagt, aufgezeichnet wird hier nichts. Das machen wir schön live. Macht aus meiner Sicht auch einfach am meisten Sinn für eine gute Review.
Ja, total gute Begründung. Und trifft ja dann auch genau das, was wovor der Scrum Guide warnt. Ne? Macht keine reine Präsentation daraus. Ja.
Genau.
Ich möchte mal auf einen anderen Punkt zurückkommen, und zwar die Vorbereitung der Reviews. Also, wie bereitet ihr Reviews vor und wer macht das? Also, was ist sozusagen auch die Rolle der vielleicht des POs, die Rolle der Developerin, die Rolle von dir als Scrum Master? Rotiert das? Wie, nimm uns da mal mit in deine Erfahrung.
Ganz unterschiedlich. Also, kommt immer darauf an, von welcher Art Teams wir hier an der Stelle reden. Es ist mittlerweile, bei meinen aktuellen Teams ist es so, dass wir uns eben spätestens den Montag vor der Review überlegen, welche Themen stehen an, wie könnten wir sie möglichst plastisch darstellen, wie könnten wir vielleicht auch Leute einbinden. Und dann gibt es immer ein bis zwei aus dem Team, was meistens dann auch rotiert, die sich überlegen, wie kann man genau diese Dinge machen. Die bereiten was vor, wir haben eigentlich immer PowerPoint oder Miro dabei, das aber weniger zum Demonstrieren der Ergebnisse, sondern damit du irgendeine optische Agenda hast. Ja? Es gibt ja auch immer Stories, die entweder noch nicht fertig sind oder über die im Zweifel einfach nur gesprochen werden muss. Also wenn die Aufgabe ist, änder die Farbe hier, ja, dann kannst du es natürlich zeigen. Aber es gibt immer so Kleinkram, über den man einfach vielleicht nochmal eben so nebenbei redet. Und für sowas haben wir dann PowerPoint-Folien. Aber ansonsten ist der Anspruch, wir wollen Dinge zeigen. Und was wir zeigen können, das überlegen sich die entsprechenden Kollegen, die vorbereiten. Da ich ja vorhin gesagt habe, dass die Entwickler ganz viel Wert darauf legen, dass sie das Feedback bekommen bei der Arbeit, dass sie was damit anfangen können, also sprich im Zweifel sie auch die Rückfragen stellen können, wenn Feedback kommt, sind wir mittlerweile ganz oft so weit, dass die das auch vorbereiten. Alles andere macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn es nämlich eine PO-Vorbereitung wäre, behaupte ich, dann artet es wirklich in einer Abnickveranstaltung von Seiten der Stakeholder aus und das hat dann nicht mehr viel mit Feedback zu tun. Also es ist in meinen aktuellen Teams so, dass die Entwickler das absolut vorbereiten. Der PO nochmal was sagt zum Thema, so Sprintziel ist eben erreicht oder nicht oder vielleicht zu 70% oder sowas. Und bei den Reviews läuft es dann halt regelmäßig darauf hinaus, dass man am Ende so eine Art Fazit zieht. Ne? Also Review durch, das Fazit aus PO-Sicht ist jetzt das folgende und der Plan für die nächsten zwei Wochen sieht so und so aus. Und also der PO kümmert sich dann an der Stelle mehr um, ja, administrativ möchte ich jetzt nicht sagen, aber er kümmert sich mehr so um den Rahmen drumherum, um das große Gesamtbild und die Entwickler um den Inhalt der Review selber. Also die überlegen
sich... Wer moderiert die dann?
Ja, das machen sie im Zweifel auch.
Auch selber, ne?
Spring nochmal zurück. Wer moderiert sie? Ja, das machen die Entwickler selber, weil sie sich dann konkret eben auch überlegt haben, in welcher Reihenfolge macht das Sinn. Und dann ist eben die Übergabe von Entwickler 1 an Entwickler 2 Teil der ganzen Nummer. Früher hat das der PO gemacht, bis wir eben an der Stelle waren, dass sie gesagt haben, eigentlich, also ganz ehrlich, können wir selber, dafür brauchen wir dich nicht.
Ja, finde ich aus zwei Gründen sehr klug. Zum einen habe ich in meinen Jahren häufig erlebt, wie sehr Developer, und jetzt meine ich wirklich Software-Engineers, in dieser Rolle auch gewachsen sind. Also wenn man so auch rotiert hat oder die Leute halt auch die Review hat moderieren lassen, hast du halt häufig, jetzt mal vom Klischee her gesehen, Leute, die sonst nicht so auf der Bühne stehen, ne? Oder nicht so vor Gruppen reden. Und vielleicht auch introvertiertere Leute. Und da habe ich so häufig gesehen, wie Leute gewachsen sind in dieser Rolle, durch diese Rolle im Review. Also das finde ich von der Teamentwicklung her und persönlichen Entwicklung her sehr spannend. Und das Zweite ist, der PO hat ja eine andere Verantwortung in diesem Sprint-Review. Und zwar muss er oder sie ja massiv viel zuhören. Also wenn man das Feedback jetzt nicht strukturiert über, was nicht, Slido, Menti oder sonst was so abfragt oder irgendwelche Voting-Systeme, sondern ja häufig, vermute ich bei euch auch so, einfach diskutiert wird. Und dann muss man ja verdammt nochmal zuhören, mitschreiben, vielleicht schon überlegen, hat das irgendwie eine Auswirkung auf meinen Backlog, hat das meine Auswirkung, ne, auf die Roadmap, wie auch immer. Und wenn du dann so einen zweiten Hut auf hast, da auch noch die Moderation von dem Ganzen zu übernehmen, lenkt das auch sonst ab, finde ich.
Absolut. Und diese Zuhörer-Beobachter-Position, die teilt sich der PO oftmals eben auch mit mir in meiner Rolle. Ich habe oftmals gar keinen Redeanteil, außer vielleicht am Anfang nochmal irgendwie so eine kleine Mini-Begrüßung. Aber ich gucke schon, was so drumherum passiert, vielleicht wie wir auch durch die Review durchkommen, damit ich hinterher in der Retro dann auch das ein oder andere an Feedback geben kann zu, was habe ich gesehen.
Wie geht das denn dann ganz konkret? Wie nehmt ihr Feedback auf oder wie kommt dann aus dem Feedback, wie entsteht dann vielleicht eine neue User-Story? Du hast gesagt, an dem einen Tag, an dem Dienstag ist das Review und ich vermute mal am nächsten Tag, am Mittwoch jetzt als Beispiel, startet genau. Der neue Sprint. Kann es Sachen geben, es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber die dann sofort in den nächsten Sprint mit aufgenommen werden und muss der PO dann sozusagen über Nacht oder wenn das am gleichen Tag stattfindet, taggleich sofort die Storys schreiben? Wie läuft das bei euch?
Na, dadurch, dass wir nach Safe arbeiten, ist ja nach der Review jetzt nicht erstmal grüne Wiese, weiße Tapete zu was machen wir denn jetzt als nächstes, sondern es gibt ja nach dem PI-Planning einen Plan, wir sehen die ganzen nächsten Iterationen aus. Das heißt, nach der Review geht es im Prinzip darum, aus dem Feedback das mitzunehmen, was für die nächste Iteration relevant ist, vielleicht nochmal so ein bisschen, ehemaliger Kollege von mir hat immer gesagt, bisschen Liebe investieren, nochmal für euch durchwischen und dann so den Plan greifbar haben für das nächste Planning. Also, dass jetzt ein kompletter Sprint oder eine komplette Iteration über den Haufen geworfen wird und nur weil das Feedback entsprechend aussah, das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht erlebt. Das Feedback, was da kommt, ist aber auf jeden Fall super wertvoll, um nochmal Feintuning zu machen, um vielleicht nochmal Akzeptanzkriterien anzupassen, oder mindestens Gesprächsbedarf fürs nächste Planning zu haben, so nach dem Motto, die haben doch gestern Folgendes gesagt. Wenn wir das jetzt mit berücksichtigen, heißt das für unser Sprint-Goal beispielsweise, es ändert sich da und da ein bisschen was. Wir könnten noch diese Stories reinnehmen, dafür das dann wieder rausnehmen. Die POs haben ja in der Regel ein gut gefülltes und auch sortiertes Backlog. Und basierend auf dem Feedback können sie dann entsprechend ein bisschen jonglieren.
Mhm. Ja, klingt ganz gesund. Also ich habe jetzt außerhalb vom Safe-Kontext es häufig so erlebt, dass man beispielsweise an dem Tag vormittags oder am späten Vormittag das Review hatte, dann zum Abschluss des Sprints vielleicht miteinander Mittag gegessen hat und dann nach dem Mittagessen mit dem Sprint-Planning den neuen Sprint, die neue Iteration gestartet hat. Und da war das dann halt immer so kritisch, wenn dann in dem Review irgendwie noch eine Idee aufkam oder 3 bis 5 und man sagt, ja, okay, das können wir wirklich im neuen Sprint machen, sei es ein Bug, also Bugs, die vielleicht auffallen im Review oder sei es neue Ideen, wo man wirklich als PO auch sagt, stimmt, das sollte jetzt aufgenommen werden, dann hast du als PO einfach die Herausforderung zwischen jetzt und gleich noch irgendwie Product Backlog Items zu schreiben, zu verändern, anzupassen, so dass es direkt wieder ins Planning reingeht. Ne? So ein ganz praktisches Problem.
Zweifelsohne. Das wäre natürlich eine Mammutaufgabe, wenn man wirklich von vormittags bis nachmittags das machen muss. Aufgrund der großen Zahl von Teams, über die wir bei uns reden, ist das so in der Form eher eine Herausforderung. Du hast also eigentlich immer bis zum nächsten Tag, um das zu machen. Klappt aber in 99% der Fälle gut, dass die Plannings wunderbar durch die Tür gehen. Und also ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Team sagt, wir wissen jetzt nicht, wie wir weitermachen sollen.
Dann lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal drauf gucken, was sind denn so, du sagst, die entwickeln sich auch immer weiter bei euch, die Reviews. Was sind denn so aktuelle Herausforderungen oder wo siehst du noch Verbesserungsbedarf bei euch? Wo guckst du gerade so hin? Vieles läuft ja schon ziemlich gut, wie sich das so anhört, aber ja, wo hakt's aus deiner Sicht oder wo möchtest du noch was verbessern?
Also grundsätzlich finde ich es eine spannende Überlegung zu gucken, wie kriegt jedes Team seinen Mehrwert dargestellt. Und wenn wir von Plattformteams reden, ist das was anderes, als wenn wir von Feature-Teams reden. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Team, was sich eher mit der Thematik AI beschäftigt. Da sind keine Softwareentwickler drin, aber die haben natürlich trotzdem Sprints. Und da dann zu schauen, wie können wir sicherstellen, dass am Ende des Reviews auch etwas hängen bleibt, womit das Team was machen kann, ist in jedem dieser Kontexte total spannend und manchmal auch durchaus herausfordernd. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, weiterhin dafür zu sorgen, dass Stakeholder da sind, dass das Feedback kommt und es eben nicht ein habt ihr gut gemacht, weiter so ist, sondern dass es auch ein kritisches Auseinandersetzen mit den Themen und der Materie bleibt. Und auch die schiere Größe, gerade wenn man in so einem Art unterwegs ist, die macht es natürlich dann auch manchmal zu einem Thema, dass man gucken muss, wie kriegt man das alles so verwoben und vernetzt, dass es für jeden, der da ist, immer ein Mehrwert ist, dass es zeitlich passt und dass man am Ende nicht nach einem Tag rausgeht und sagt, jetzt bin ich eigentlich komplett durch, aber ich habe irgendwie total vergessen, was heute Vormittag war.
Sehr gut, dann du kennst unseren Podcast, du weißt, was am Ende immer folgt, ist immer die Frage so nach dem finalen Tipp, kann durchaus was sein, was du schon genannt hast, aber wenn du jetzt unseren Hörerinnen oder Hörern einen Tipp geben möchtest, worauf würdest du besonders achten, wenn es darum geht, ein gutes Sprint Review aufzusetzen, vielleicht gerade, wenn man auch anfängt damit oder um mal eine gewisse Neuerung reinzubringen, hast du so ein oder zwei Sachen, wo du sagst, oder vielleicht auch irgendwie, ich Weise auf Bücher, Videos oder sonst was. Was kannst du empfehlen?
Ich glaube, eine gute Review lebt davon, dass es greifbar ist und dass es auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Das heißt, ich würde gucken, dass man als Team immer diesen Aspekt, warum mache ich hier Dinge, beleuchtet. Also habe ich jetzt ein Problem gelöst? Habe ich einen Mehrwert geschaffen? Habe ich jemandem das Leben erleichtert? Irgendwie sowas in der Art und das auf eine Art und Weise darstellen, dass es ein Stakeholder immer versteht, dann wird's auch greifbarer. Und du wirst es wahrscheinlich geahnt haben, das ist so ein bisschen der Verweis auf Simon Sinek und sein Golden Circle, always start with the why. Was für Produktmanagement und andere gilt, gilt für Teams an der Stelle aus meiner Einschätzung ganz genauso. Wenn man das nach vorne stellt, dann wird es meistens auch eine gute Review. Also sprich dieses Thema Before, After, Impact, diese Struktur, die gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil es halt einfach hilft zu zeigen, warum man Dinge tut.
Super. Super Punkt zum Abschluss auch. Dann möchte ich dir ganz herzlich Dankeschön sagen, Jan, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Gerne. Klingt sehr, sehr gut, wie ihr da unterwegs seid. Weiter so. Und ja, erzähl dann später nochmal oder nächstes Jahr, wenn wir uns wieder treffen, später in Filderstadt beim Scrum Day, wie sich's noch weiterentwickelt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir werden sicherlich in die Shownotes auch die Kontaktdaten zu dir eintragen, wenn jemand nochmal nachfragen will, wie das genau läuft bei euch oder so, dann gerne. Kann er sich, weiß nicht, über LinkedIn oder wie bist du am besten kontaktierbar?
Genau.
Danke dir für die Insights. Sehr, sehr spannender Erfahrungsbericht. Und ja, hat Spaß gemacht.
Ja, danke gleichfalls. Schönes Gespräch war's.
Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.